Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge des Marketing Transformation Podcast. Wir haben uns etwas ganz Besonderes ausgedacht. Wir, das sind Florian Heinemann, Dr. Florian Heinemann und ich.
Das ist ganz wichtig.
hart für gearbeitet.
Sehr hart gut. Für plagiiert.
Das hast du doch nur gemacht, um deine Eltern stolz zu machen.
Ja, und meine Schwiegereltern.
Sehr gut. Ja, so, also,
ganz besonders die.
Der geschätzte Freund und vor allen Dingen Fachmann, der auch bei OMR als Marketing-Papst titulierte, Florian Heinemann. Wir haben uns gesagt, wir machen jetzt nicht das übliche Format, nehmen wir Vorstellungen, Erfahrungen teilen, sondern wir wollen ein News-Format machen. Mhm. Wir haben uns ausgedacht, dass wir uns 2 bis 3, vielleicht auch 4 Themen vornehmen und die gemeinsam diskutieren, interpretieren wollen und unsere Takeaways daraus rausziehen wollen. So. Wollen wir einfach mal so anfangen? Magst du dich nochmal kurz selbst vorstellen? Florian Heinemann.
Genau, Florian Heinemann, 43 Jahre hier, wohnhaft in Berlin und seit 8 Jahren mittlerweile mit Project A unterwegs, fast 8 Jahren, als Frühphasen-Investor und genau, seit 99 in der Startup-Szene unterwegs, immer eigentlich mit einem Marketing-BI-Schwerpunkt. Ja, genau, und das auch weiterhin.
Sehr gut. Mhm. Flo und ich, wir haben uns im Jahr 2000 kennengelernt, als wir beide mehr oder weniger blutjunge Gründer waren. Der eine hat den gebrauchten Buchladen, der andere Blumenladen. Wir waren beide im gleichen beim gleichen Gesellschafter. Und Flo hat sich schon damals ausgezeichnet, dass er komplexe Zusammenhänge einfach, aber doch relevant vermittelt hat. Und das hast du nie aufgegeben. So, deshalb freue ich mich umso mehr, dass wir jetzt dieses Format hier machen können. So, steigen wir gleich ein. Das erste Thema, was wir uns vorgenommen haben, relativ frisch, ein Urteil, was Anfang Juni in Deutschland gefällt wurde. Es geht um das Urteil um Booking.com. Mhm. Vereinfacht gesagt, gab es eine schon, glaube ich, jahrelange dauernde Klage, die gegen das Niedrigpreisgebot auf Booking.com gegenüber der Hotellerie Einspruch erlegt hat. Also Hotels haben gegen diese Praxis geklagt. Mhm. Es geht im Wesentlichen darum, ob man es unterbinden darf, dass Hotels direkt buchenden Kunden niedrige Preise zulassen darf oder Booking.com. Mein Verständnis war, die Praxis ist, dass Booking.com Hotels abstraft oder von der Plattform runternimmt, wenn sie nicht die beste mögliche Rate auf Booking.com anzeigen.
Und die Verträge, nach meinem Verständnis, zwischen Booking und dem Hotel, da steht quasi eine Klausel drin, dass sie eigentlich den Booking-Preis nicht unterbieten dürfen bei ihren Direktbuchungen. Genau. Und da war eben die Frage, ist das rechtens, darf Booking das oder nicht?
Genau. Und das geht, ich würde sagen, es gibt zwei Themengebiete, die jetzt offensichtlich sind, aber wir wollen auch über die Konsequenzen darüber sprechen. Das erste ist, greift das in die Preisgestaltungshoheit ein? Das ist ja auch in anderen Diskussionen, gerade in politischen Diskussionen, gibt es ja eine gegenteilige Diskussion, wo man eigentlich differenzierte Preisbildung unterbinden will, was ja gerade im E-Commerce total fundamental ein Paradigmenwechsel wäre. Und das andere ist das Thema der Marktbeherrschung. Bei Booking.com ja schon einen sehr, sehr hohen Anteil an Kaufentscheidungen in der Hotellerie hat, nicht nur in Deutschland, sondern kann man sagen, die Priceline Group ist ja eine der wertvollsten und erfolgreichsten Plattformen in der Hotellerie. Also da geht es um die Frage, gibt es da im Grunde schon eine Wettbewerbsverzerrung, gibt es da kartellrechtliche Bedenken, das ist glaube ich schon ganz offensichtlich. Und die Themen, die darunter liegen, sind natürlich die Konsequenzen für die Advertiser, also für die Hotels in dem Fall, die sich abhängig machen, aus welchen Gründen auch immer, abhängig machen von Plattformen und denen es immer schwerer fällt, aus diversen Gründen, direkte Kundenbeziehungen zu entwickeln beziehungsweise aufrechtzuerhalten. Das sind die wesentlichen Themen.
Und ich glaube, was da irgendwie ganz spannend ist, also eigentlich kann man, glaube ich, ganz klar sagen, in der westlichen Welt zumindest, nach meinem Verständnis, ist Booking die marktbeherrschende Plattform. Also Gut, du hast jetzt ein Airbnb, was sicherlich auch in einem gewissen Segment, wo es dann Überschneidungen gibt, und du hast sicherlich auch ein Trivago und Expedia und so weiter, aber nach meinem Verständnis ist es eben so, dass das Booking da schon mit Abstand der größte ist. Insofern, und man zahlt ja als Hotelier nach meinem Verständnis im Bereich 15% Gebühren auf eine Buchung. Das heißt also eigentlich kommt dann eben, wenn man, ja, man hätte quasi, theoretisch könnte man schon argumentieren, man müsste die Möglichkeit haben, als Hotelier einen gewissen Teil zumindest dieser Gebühren abzuziehen vom Preis und dann den Kunden den Anreiz darüber zu schaffen, direkt zu buchen. Und das sieht das OLG Düsseldorf offenbar anders. Und also insofern, das war jetzt nicht irgendwie ein Landgericht oder ein Amtsgericht, würde sowas nicht entschieden, aber sondern das ist letztendlich eine zweite Instanz mal mindestens gewesen, die das entschieden hat. Das heißt, das bin mal gespannt, ob das jetzt noch ob das überhaupt zum Bundesgerichtshof gehen darf. Da habe ich jetzt auch nicht gesehen, aber zumindest mal besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass das Urteil Bestand hat. Und finde ich im ersten Moment jetzt erstmal kontraintuitiv, weil ich eigentlich schon erwartet hätte, dass ein Hotel eigentlich in der Lage sein muss, über eine Preisgestaltung quasi das Recht zu haben, mit Kunden in eine direkte Interaktion einzutreten und dann eben auch die Preisgestaltung frei treffen zu können. Also insofern wundert mich das, gerade eben angesichts der Marktmacht.
Ja, aber ich glaube, aber das ist ja etwas, was Gerichte normalerweise ja nur sehr schwer beurteilen können. Ich glaube auch, das ist gar nicht deren, ich bin gar nicht sicher, ob das überhaupt in deren Kompetenzbereich ist, auch diese Frage zu stellen.
Das stimmt.
Ich denke vor allem, ich bin überhaupt nicht in der Nähe eines Juristen gebaut, aber die es gibt ja jetzt grundsätzlich auch eine Frage, es wird ja kein Hotelier gezwungen, über Booking.com seine Betten voll zu machen. Das könnte man sagen, das ist ja jetzt eine selbstgewählte Abhängigkeit am Anfang gewesen, jetzt de facto durch die Marktstärke. Wir hatten hier vor einigen Wochen Marco Nussbaum in dem Podcast, der ja als einer der lauteren Stimmen des Hotelgewerbes auch deutlich gemacht hat, wie unbewusst das Gros seiner Branche sich den Plattformen opfert. Gab auch heute gerade so eine Meldung, dass von der Hotellerie gefeiert wird, wie viele weitere Betten jetzt wieder auf einer weiteren Vergleichsplattform irgendwie zu finden sind, was ja im Grunde diesen Kreislauf nur eher bestärkt. Also kein Hotelier wird gezwungen, über Booking.com oder andere Aggregatoren seine Betten voll zu machen, genauso wie auch kein Energieversorger gezwungen wird, über Verivox seine Strom- und Gasverträge zu vertreiben. Aber dennoch gibt es ja Marktmechanismen, die gerade bei den, wenn das Ziel ist, einfach nur Absatzgenerierung oder Auslastung zu generieren, dass dann natürlich so eine Transaktionsfee verlockend ist, aber das im Grunde ja ein selbstverstärkender Effekt ist und die Abhängigkeit von der Plattform mit jeder Buchung, die über eine Plattform und nicht über eine direkte Kundenbeziehung zustande kommt, dann auch in der Folge wieder. Und man muss auch sagen, es ist ja nicht so, dass Booking.com keinen Mehrwert für den Kunden liefert. Ne? Also die Customer Experience, die einfache Möglichkeit des Logins, die Vergleichbarkeit, die Transparenz, das ist ja etwas, was aus meiner Sicht auch für viele Plattformen gilt, dass sie einfach etwas ausnutzen, was die Einzelanbieter einfach in der Vergangenheit schlecht oder gar nicht gemacht haben oder sogar bewusst vorsätzlich mit Intransparenz gearbeitet haben, indem sie dann, also ich glaube, jeder kennt das noch, ne? Vor der Hotelrezeption zu stehen und die Rate, die einem face-to-face gesagt wird, irgendwie um 25% höher ist als die bei Booking.com als Beispiel, so plus die Ease of Use. So. Die Frage ist, ich hätte gedacht, dass das eher auch so ein Thema ist, wo die Politik bei Booking.com, das ist ja eigentlich noch ein kleines Thema, ich glaube, wir haben viel größere Oligopole oder vielleicht sogar Monopole, wo es so eine marktbeherrschende Stellung gibt, gerade für den wichtigen wirtschaftlichen Teil der Vorbereitung einer Kaufentscheidung, wo, glaube ich, das Bewusstsein in der Politik noch sehr, sehr wenig ausgeprägt ist. Wie ist denn das eigentlich? Du sitzt hier in Berlin, du bist ja bestens verdrahtet. Hast du eigentlich Kontakte zur Politik?
Gelegentlich, ja. Aber
reißt du dich drum?
Nein, also es ist halt so, wenn ich gefragt werde, das passiert ab und zu, dann ist das schon so, dass ich auch mal bei irgendwelchen Anhörungen oder sowas dabei bin, aber das ist wirklich sehr gelegentlich. Ja. Das ist nicht, ist kein systematischer Austausch. Es gibt durchaus andere, die da aktiver sind, ne? das schon, aber bei mir bewegt sich das und das ist eigentlich auch die Realität, die ich zumindest bei den meisten anderen, sagen wir jetzt Unternehmern mitbekomme. Es gibt dann halt mal ein Frühstück bei Lars Klingbeil oder so. Ne? Es gibt, aber das ist in der Regel dann ein einmaliges Treffen oder alle halbe Jahre mal. Jetzt, dass es hier eine regelmäßige Zusammenarbeit gäbe. Es gibt der Deutsche Startups-Verband, ist relativ aktiv dort mit dem Florian Nöll, der auch selbst, sag mal, politisch recht aktiv ist, der hier mal auch für die CDU, glaube ich, angetreten ist hier bei der letzten Kommunalwahl in Berlin. So, und du hast natürlich sozusagen die normalen Lobbyverbände, ne, die das sozusagen übernehmen, aber meine Wahrnehmung ist schon, dass es da noch nicht zu so einem systematischen Austausch kommt, wie es sicherlich kommen könnte. Es gibt ja Digitalbeiräte jetzt ja mittlerweile für jedes Ministerium und so weiter. Und da sind einige vertreten. Das ist so am längsten, glaube ich, hat Sigmar Gabriel das damals eingeführt beim Bundeswirtschaftsministerium. Da ist zum Beispiel Earlybird vertreten und auch verschiedene bekanntere Unternehmer. Genau, aber da bin ich jetzt in der Regel nicht dabei. Ja.
Wie wird sich dieses Problem auflösen? Also, ich möchte fragen, wie und wann. Mhm. Auf der einen Seite, klar, Rechtsprechung ist das eine, Gesetzesgebung ist sicherlich das, was irgendwie zielführender mittelfristig ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass das auch nur ansatzweise erkannt wird. Ich glaube, es ist auch schwer vermittelbar. Ich glaube, im Wahlkampf denkbar ungeeignet. Es ist ja selbst Marketing-Experten, wenn sie nicht aus der digitalen Welt originär kommen, ist ja die plattformökonomische Zusammenhänge ja überhaupt alles andere als trivial irgendwie zu vermitteln. Und ich glaube, für Politiker ist das nochmal eine extra große Hürde. Ich glaube, die haben wahnsinnig viel auf ihrem auf ihrer Agenda stehen. Da, glaube ich, stehen Digital-Marketing-Effekte irgendwie nicht gerade. Das kannst du keine, ne, weder Gewerkschaftsmitglieder noch Wähler kriegst du damit.
Genau. Wenn, dann sind es eher eben Themen wie Datenschutz, ne, wo man sicherlich irgendwie als Politiker mit gewinnen kann. Aber jetzt mit dem Thema irgendwie Hoteliers werden zu sehr geknechtet von Booking, das ist jetzt wahrscheinlich kurzfristig erstmal kein besonders populäres Thema in der politischen Agenda.
Wie ist das mit Publishern? Also es gab ja auch ähnliche Diskussionen, Springer jetzt zum Beispiel gegen Google, dass man da schon, ich meine, da ist ja viel auch lobbyingtechnisch durchgesetzt worden. Ich habe das Gefühl, dass auch gerade so Upload-Filter-Themen momentan eher dazu führen, dass sich etablierte Parteien, wenn sie irgendwie können, eher gerade einen Bogen um digital oder gerade digitalen Marketing-Themen machen.
Ja, also ich glaube, die Themen sind halt in sich immer relativ kompliziert und komplex und interessieren den gemeinen Wähler eben nicht so stark. Und insofern, glaube ich, gibt es jetzt wenige Politiker, die sich drum reißen, jetzt dort sich zu positionieren, ne? muss man
sagen. Okay, also da können wir jetzt kurzfristig keine, also das haben wir schon mal ausgeschlossen. Kurzfristig wäre es auf jeden Fall eine Überraschung. Auf Unternehmens- oder Verbandsseite.
Ja.
Hast du da Erfahrung?
Also ich nehme zumindest jetzt nichts wahr in der Hinsicht und ich sag mal, die Hotellobby ist ja durchaus wehrhaft, ne? Wenn man ja rund um das Thema Mehrwertsteuer oder Umsatzsteuer irgendwie mitbekommen hat. Also insofern, mich wundert das ehrlicherweise so ein bisschen. Mal gucken, vielleicht kommt jetzt was in den nächsten Wochen und Monaten, weil ich glaube, was man schon sagen kann, es ist natürlich so schon schwer genug, ne, für Hotels quasi in eine direkte Interaktion zu treten und Werbung zu machen. Also ich glaube, für Hotelketten sieht es wieder ein bisschen anders aus. Aber ich meine, ein Grund, warum jetzt eben Booking und andere Aggregatoren so mächtig geworden sind, ist ja eben auch, weil nur die in der Lage sind, eine Kundenbeziehung letztendlich zu etablieren, sodass man eben die Marketingkosten über mehrere Buchungen refinanzieren kann. Und das ist für ein einzelnes Hotel natürlich nicht so einfach. Und dann ist die Fähigkeit, im direkten digitalen Marketing mitzuspielen für ein Hotel, umso schwieriger, ne, letztendlich einfach die internen Kompetenzen aufzubauen. Insofern ist das sowieso schon von der Know-how-Barriere relativ schwierig. Und insofern wäre es natürlich schon, oder finde ich es jetzt im Nachhinein schon erstaunlich zu sehen, dass jetzt die noch nicht mal eben ihre Preisgestaltung frei wählen können. Ne? Zumal, und das ist ja auch nochmal ein ganz interessanter Aspekt, den hattest du ja vorhin im Vorgespräch schon angesprochen, ein Booking dann auch noch quasi diesen Preis nochmal unterbietet, indem sie sozusagen Amazon-Gutscheine anbieten für Buchungen.
Rückvergütungsgütung, genau. Und selbst in den Markt eingreifen, indem sie im Grunde Kontingente selbst so arbitragieren und so auch gewährleisten können, dass sie wirklich mit Abstand den besten Preis generieren können. Mhm. Auch unter Verzicht an ihrer eigenen Marge an der Stelle, aber auf jeden Fall durch das Zerstören der Preishoheit. Ich meine, guck dir mal den anderen, das andere Extrem an, wie zum Beispiel das ganz gegenteilige Segment zum Beispiel von Luxusmarken. Mhm. Ne? Wie die jetzt zum Beispiel diskriminierend mit Plattformen umgehen und wie sie es auch so schaffen, die Preiswürdigkeit ihrer Produkte und ihrer Markenwahrnehmung oben zu halten. Mhm. Also das ist im Grunde ja auch, ne, wir haben ja Preisgestaltungsfreiheit, die machen das andersrum, da gibt es meines Wissens nach wenig oder gar kein Urteil, zumindest kein bekanntes. Mhm. Die wirst ja nicht gezwungen zu liefern, kannst ja out of stock sein, ne? Aber ich denke an die Uhrenindustrie, die Luxusuhrenindustrie, ich denke an die Parfümerie, ne? Ja. Also ewiges Thema, Depotverträge auf der einen Seite, die anderen, sagen wir mal, die Challenger dann mit Reimporten, die dann versuchen, diese Depotverträge zu untergraben, also die dann einfach sich die Ware beschaffen. Mhm. Ich kann das ja verstehen, dass eine Marke Interesse hat, die Preise hochzuhalten. Ich kann es verstehen, dass jeder versucht, seinen Margenpool abzugrenzen, insbesondere wenn er ja auch irgendwie in eine Marke investiert hat, die dann so sexy erscheint, dass der Kunde bereit ist, diesen oder willens ist, diesen Preis zu zahlen. Aber ich finde das einen krasse Diskrepanz zwischen diesen zwei Extremen. Auf der einen Seite Hotellerie, also Hotellerie ist ja wirklich nur stellvertretend für alle, die mehr oder weniger eine Abhängigkeit von Vergleichbaren, also die eine hohe Abhängigkeit von Vergleichern haben und die eine Notwendigkeit haben, gewisse Volumenziele zu erfüllen. Ja, das ganze Strom ist genauso. Das
Wobei es eben schon so ist, nach meinem Verständnis, dass auch in diesem Thema Luxusmarken oder auch jetzt Parfümerie ist ja auch so ein Beispiel, dass da schon das nennt sich ja selektiver Vertrieb, dass quasi die Marke das Recht hat, das Automobil ist ja auch so, das Recht hat, sich quasi die Vertriebspartner auszusuchen und denen quasi auch das Recht zu entziehen, was zu vertreiben, in dem Moment, wenn sie sich sozusagen nicht konform verhalten, ne, zur Markendarstellung. Das Argument dafür ist ja immer, wir sind so besonders in der Markendarstellung, ne, und das tun Luxusgüterhersteller eben. Deswegen haben wir, es schlägt quasi dieses Recht auf selektiven Vertrieb, schlägt quasi das Recht des Händlers oder der Plattform zu vertreiben. So, und das könnte man natürlich sicherlich in einem Hotel auch rechtfertigen, ne, dass sozusagen die Komplexität der eigenen Dienstleistungen und das vernünftig darzustellen und im richtigen Umfeld und mit den richtigen, dass das eigentlich ja auch schon eine gewisse Relevanz hat und deswegen man eigentlich auch das Recht der eigenen Preisgestaltung dort als Hotelier eigentlich vollumfänglich haben sollte. Also insofern, ich gebe dir recht, dass so ganz konsistent scheint mir das nicht zu sein. Ne? Also ich glaube, man kann beide Sichtweisen einnehmen, aber ich glaube, gerade wenn dann noch dazu kommt die Marktmacht-Thematik, dann gibt es schon ein starkes Argument dafür, letztendlich da zugunsten der Hoteliers sich eher aufzustellen. Ja,
ja. Bin gespannt, wie das weitergeht. Ja. Auf der anderen Seite, man könnte auch sagen, ein bisschen selbstgewähltes Elend.
Ja.
Das war absehbar, dass Plattformen mit allen Mitteln ihre Assets Verteidigung weiter aufbauen werden und die Lufthoheit über den Preis gehört ganz klar dazu.
Aber gut, da zählt halt wieder, ne, die Drogenanalogie, die wir auch sonst häufig bei Amazon wählen. Ne?
Ja.
Also die initialen Umsätze sind natürlich sehr verlockend, die du dann erstmal machst und Booking kann dir halt die Lücken füllen, ne? oder dein Hotel voll machen, in einer Art und Weise, wie das natürlich sozusagen kleinteilige eigene Bemühungen nicht tun können, ein Newsletter aufzubauen mit Kunden oder so. Also, und das Gleiche siehst du auch bei Check24, ne, wo du auch jeder Versicherung sagen kannst, wenn du 50% deiner Stücke pro Jahr als Automobilversicherung über Check24 machst, ne, dass das für dich mittelfristig wahrscheinlich nicht gut ist. Das sollte auch jedem klar sein, ne? Aber das ist natürlich letztendlich den Leuten in der Konsequenz dann doch nicht klar.
Ja.
Und deswegen, also das ist glaube ich etwas, insbesondere dann natürlich, wenn du Personalwechsel hast. Also das ist ja häufig auch das Problem, dass die Verantwortlichen, die ihre Stückzahlen oder Stückziele schaffen müssen, also wer sich mit Automobilversicherern mal so ein bisschen auseinandergesetzt hat, das ist da häufig auch eben intern ein großes Problem. Leute machen ihren Job da 2-3 Jahre, ne? In der Zeit wollen sie ihre Ziele erfüllen, dann wird eben woanders hingewechselt. So und so lange siehst du dann eben mit einer Verivox oder Check24 Abhängigkeit noch gut aus.
Ja. Dann sind da einfach aber die Zielmodelle dumm, ne?
Absolut.
Weil die sind dann durch Absatzvolumen getriebene Ziele und nicht über Kundenwert und
richtig.
Also nichts, was den Unternehmenswert
berücksichtigt, nicht, dass sozusagen der strategische Wert oder der langfristige Wert, gar nicht mal strategisch, sondern der langfristige Wert einer direkten Kundenbeziehung höherwertig ist oder höher ist als der eines plattforminduzierten Umsatzes.
Ich nehme an, das ist auch das Erste, was ihr machen würdet, wenn ihr im Rahmen einer Due Diligence den Wert einer Company anguckt, dass ihr überlegt, wie sind die Kunden, über welche Wege sind diese Kunden gewinnbar, über welche Wege findet die Retention statt und kann ich diese Wege kontrollieren oder bin ich abhängig von Dritten? Genau. Das ist ein substanzieller Treiber, aber auch Senker von Unternehmensbewertung. Und wenn die Versicherung das nicht, also klar, das wird ja auch in klassischen KPI-Reports von kapitalmarktorientierten Unternehmen ist diese Zahl ja nicht im Standard-Set
erkennbar. Und das ist auch, ich meine, wenn du guckst, wenn du jetzt, ich bin aber relativ in Corporates ein Stück weit involviert, in Digitalberäten und so weiter, und das ist da auch immer eine große Diskussion, ne? Was sind die digitalen Umsätze? Ne? Ja. Und da wird eben häufig zwischen digital und nicht digital unterschieden, aber innerhalb von digital wird eben nicht unterschieden zwischen Plattformen getrieben und oder Plattformen enabled und sozusagen direkten Umsätzen. Und das ist eigentlich mit einer der ersten Sachen, auf die ich immer sehr stark dränge, dass man sozusagen sich sehr klar macht, dass digital nicht gleich digital ist, sondern dass Amazon-generierte Umsätze eine andere Qualität haben und einen anderen Wert. Wie anders, darüber kann man durchaus diskutieren, aber dass man eben zumindest mal da wirklich bewusst drüber nachdenkt.
Ja. Sehr gut. Wollen wir das nächste Thema angreifen?
Sehr gerne.
Sehr gut. Die Amazon. Amazon hat Seismic, ich weiß gar nicht, wie man die richtig ausspricht.
Heißt ich glaube Seismic.
Seismic.
S-I-Z-M-E-K.
Ja. Eines der größeren Ad-Tech-Plays, die zuerst noch mächtig durch Zukäufe auf sich aufmerksam gemacht haben und vor, ich glaube, 6 oder 8 Wochen Insolvenz angemeldet haben. Und jetzt wurde der Seismic Ad-Server von Amazon übernommen. Mhm. Hast du eine Erklärung dafür?
Ja, also ich glaube, vielleicht einmal genau. Seismic war ja eigentlich ein sehr spannendes Projekt, ne, weil eben so die Idee war, ich treibe eine gewisse Konsolidierung voran. Ne, wenn man die Lumascape kennt, weiß man, das schreit nach Konsolidierung. Und die haben halt letztendlich versucht zu sagen, okay, wir bündeln eine Reihe von Tools und Agenturleistungen, um dem Kunden letztendlich eine ganzheitlichere letztendlich Experience aus einer Hand zu bieten. Das war die Idee und ich glaube, die ist auch grundsätzlich richtig gewesen. Und der Marc Rethe hat ja auch im Markt eigentlich einen sehr guten Ruf. Naja, und das ist aus Gründen, die ich jetzt ehrlicherweise im Detail nicht genau kenne, ist das dann eben offenbar gescheitert, also zumindest mal insolvent gegangen. Also man war nicht in der Lage, das zu finanzieren. Ja, und jetzt kauft Amazon die Ad-Server-Assets von Seismic. Und das ist eigentlich schon ganz spannend, weil es eben nochmal zeigt, offenbar, dass Amazon es sehr ernst meint mit diesem Bereich letztendlich Marketingplattform. Ne? Und nach dem, was man so lesen kann, betragen die Umsätze im Marketingbereich mittlerweile bei Amazon 4% des Gesamtumsatzes, Umsatzes, mit natürlich noch einer ganz anderen Margenstruktur dahinter, als dass die Retail-Umsätze sind. Ja. Das heißt, wenn man das Ganze auf Gross-Profit-Ebene betrachtet, reden wir ja nochmal von einer deutlich höheren Relevanz. Ne? Also, weil ich denke mal, gerade bei den internen, also Amazon macht ja zwei Arten, wird ja da die Retail-Media-Plattform genutzt. Zum einen interne Werbeplätze auf den Amazon-Properties selbst und dann aber auch eben mittlerweile recht stark auf Drittseiten, wo dann eben auf Amazon-Kundendatenbasis letztendlich Werbeplätze gekauft werden. Da hast du natürlich dann letztendlich eine Art Cost of Goods Sold für den Einkauf der Werbeflächen und alles passiert eben über die Amazon-Plattform und du bekommst letztendlich als Advertiser, ob das jetzt eine Agentur ist oder ein Direkt-Advertiser, bekommst du einen TKP letztendlich angeboten. Aber so oder so, ne, je nachdem wie dieses Mix jetzt von externen Buchungen oder Drittseitenbuchungen und internen Buchungen ist, ist die Marge vielleicht ein Ticken schlechter als bei AWS. Ne? Also die Marge ist natürlich nochmal höher, aber das wird für Amazon ein sehr, sehr relevantes Geschäft sein. Und nach dem, was man eben auch lesen kann, und Martin Sorrell kommuniziert das ja auch mal sehr aktiv, ist das eben mittlerweile die weltweit, zumindest mal in der westlichen Welt, drittgrößte Advertising-Plattform mittlerweile nach Facebook und Google. Und das soll hier sicherlich nochmal quasi auf der technologischen Ebene das Ganze ein Stück weit stärken.
Ja. Ich finde, in der Nachricht sind ganz viele, sagen wir mal, Signale drin. Also zum einen etwas, was wir glaube ich, schon wissen, was man nochmal in Deutlichkeit sieht, mit welcher nicht nur mit welcher Größe wir es hier zu rechnen haben werden von Amazon, auch mit welcher Geschwindigkeit wir es so langsam. Also könnt ihr ja sagen, am Anfang lief das so ein bisschen schleppend an mit Amazon Marketing Service etc. Aber ich glaube, man darf Amazon auf keinen Fall unterschätzen, gerade in dem Moment, wo sie einmal Blut geleckt haben und so mal eine weitere Profit-Based neben gerade AWS irgendwie noch dazuziehen können zum ursprünglichen Kerngeschäft. Und die und insbesondere auch die Wachstumsgeschwindigkeit. Ich habe neulich mal eine Zahl gesehen, wo einfach nochmal die Entwicklungszyklen von damals Google, Facebook und Amazon gegenübersteht, wo man deutlich merkt, also wie steil diese Kurve von Amazon läuft, weil sie natürlich so ähnlich wie Facebook und Google ja so mal Facebook auf vielen Dingen, die Google erstmal noch entwickeln musste, aber auch vor allen Dingen das Ökosystem sich weiterentwickelt hat, auch dank Google. Darauf konnte Facebook aufbauen, sind dann erstaunlich dann nicht so schnell weitergewachsen, wie man dann irgendwann mal prognostiziert hatte. Bei Amazon scheint der Hockeystick tatsächlich lange Hockeystick zu sein. Und ich glaube, das, was du vorhin sagtest, ist gerade diese Doppelung, dass aus zwei Budgetquellen eigentlich Amazon Media bezahlt wird. Das ist auf der einen Seite das Verkaufsfördernde, also Vertriebsbudgets, weil sie direkt Absatzmitteln sind auf den Amazon-Seiten selbst. Aber zudem auch noch aus Marketingbudget, weil sie einfach die Daten mitbringen und vor allen Dingen at scale. Hochrelevante Daten, was Transaktionsdaten sind, die ich zwar als Advertiser nicht in Reinform zur Verfügung gestellt, das werden nicht trotzdem nicht meine Daten, aber die at scale hochrelevant und vor allen Dingen auch wirksam, ne, weil sie sehr stark produktorientiert sind. Ein bisschen beste auf beiden Welten, Targeting-Kriterien von Facebook und von Criteo. Wenn man das mergen könnte, ich glaube, dann hätte man etwas, was sehr, sehr ähnlich ist.
Oh, und da sieht man, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen die strategische Relevanz jetzt von so einem Amazon Payment in dem Zusammenhang, wo du ja mittlerweile auch auf relativ vielen Drittseiten jetzt über Amazon bezahlen kannst, was ja dann auch wieder zu dem Datenpool beiträgt. Und ich glaube, was das eben auch nochmal zeigt, ist letztendlich für den ganzen On-Plattform-Bereich ist ja die Werbeschaltung, die ja insbesondere dann eben von Amazon Marketplace-Sellers betrieben wird, um quasi eigene Produkte nach vorne zu stellen, ist ja letztendlich nichts anderes als eine implizite Gebührenerhöhung auf Amazon, weil du letztendlich, um die gleiche Reichweite zu erreichen mit deinen bestehenden Produkten, je stärker sich diese Plattform verbreitet, du letztendlich anfangen musst, in die eigene, in die eigene Promotion on Amazon zu investieren und da zusätzlich zu den Amazon-Gebühren eben nochmal quasi zusätzlich in die Tasche greifen musst. Ja. Und was eigentlich auch ganz spannend ist, und das kann man vielleicht auch noch so in diesem Zusammenhang Zalando oder auch About You nochmal versuchen zu interpretieren, und das fand ich auch nochmal eine ganz spannende Erkenntnis, dass die sehr reichweitenstarken Shopping-Plattformen, und das ist Amazon ja zweifelsohne, aber dass eben auch schon Zalando oder ein About You eben in der Lage sind, mittlerweile die Markenhersteller oder die Anbieter bei ihnen letztendlich über den auch bei ihnen greifenden Ranking-Algorithmus, der dann wieder auf eine Bezahllogik zurückgeht oder eine Auktionslogik, in der Lage ist, die Margenverlagerung von sozusagen den Anbietern oder Herstellern zu ihnen über solche Werbemechanismen eben nochmal zu beschleunigen. Und zwar nicht über eine Preiserhöhung quasi der Gebühren, sondern indirekt über quasi das ja zum Teil Versteigern der Reichweite und dass man eben, um die gleiche Reichweite und die gleiche Anzahl von Kundenkontakten zu bekommen, dass man jetzt auf einmal eben nochmal dort auch nochmal bezahlen muss. Und das der spannende Effekt, den man da eigentlich daraus sehen kann, ist auch, und deswegen so ist wahrscheinlich auch die Zalando-Meldungen zu interpretieren, dass quasi Eigenmarkenaktivitäten ein Stück weit zurückgefahren wurden, weil letztendlich das Argument für die Eigenmarken war ja in der Vergangenheit immer sehr stark höhere Marge versus quasi Drittmarken. Ne? Ja. Aber wenn du natürlich in der Lage bist, die Marge der Drittmarken systematisch zu reduzieren, dann nimmt natürlich auch der relative Unterschied zur Marge der Eigenmarke ab.
Ja.
Und dann sagst du natürlich, nimmt die auch die Bedeutung für den Gesamt-Gross-Profit ab. Und dann macht es natürlich auch Sinn, eher die Drittmarken nochmal zu melken.
Das könnte aber auch heißen, dass das eigene Geschäftsmodell nicht so stark ist, wie das ergänzende Geschäftsmodell Margenpools, also wir können ja auch sagen, das Overspending der vielleicht digital weniger erfahrenen Marken lieber mitzunehmen, statt in nachhaltig, hätte ich gesagt, das nachhaltigere Konzept sollte aber schon möglich sein, das durch Eigenmarken irgendwie aufzusetzen, weil das andere Spiel ist doch endlich. Also jetzt leben wir halt davon, dass die meisten Brands ein hohes Bedürfnis verspüren, möglichst digitale Umsätze, kann man sich gleich nochmal drüber streiten, was sind digitale Umsätze, aber digital angemalte Umsätze zu generieren und eigentlich von ihrer Attributions, also von ihrem Budgeteffizienzverständnis im Grunde gar nicht so exakt bestimmen können, was denn eigentlich der richtige, die richtige Spending-Bereitschaft ist. Also ich glaube, das kriegt man jetzt deutlich auch im Markt mit, dass viele einfach noch overspenden, entweder weil sie jetzt schnell den Markt besetzen wollen, was vermutlich nicht dauerhaft möglich ist, oder weil sie einfach dabei sein wollen und schnell Erfahrung sammeln wollen, aber dass sie exakt schon so die Budgetallokation wirklich so ein ROI getrieben, nach den richtigen nicht nur Absatzwerten, sondern auch nach Kunden Wertperspektive irgendwie steuern können. Das glaube ich, haben gerade die Brands, die kein Direct-to-Consumer-Geschäft so inhärent haben, noch nicht so gut verstanden wie ein Zalando oder ein Amazon oder ein About You. Ja. So, okay. Trotzdem nochmal kurz, um auf Amazon zurückzukommen, was mich trotzdem.
Vielleicht noch ein Punkt dazu, der glaube ich ganz, ganz interessant ist. Ich meine, das spricht ja schon eben dafür, und auch wenn man sich anguckt, wie verhält sich ein Alibaba eben über seine Plattform im Verhältnis dazu, die setzen ja gar nicht auf Eigenmarken, bewusst, weil sie halt sagen, wir verzetteln uns nur, wenn wir diese ganzen Eigenmarken vorantreiben. Wir treiben eben lieber die perfekte Experience des Users voran, indem wir sozusagen die richtigen Anbieter mit den richtigen Usern zusammenbringen, eben und dann auch über eine sehr intelligente Werbeplattform, dieses Uni-Marketing, was die haben. Und die sagen eben, das ist sowieso schon komplex genug, ne? Und wir konzentrieren uns auf diese Wertschöpfung und glauben letztendlich, dass das mittelfristig bessere Modell ist.
Ja, aber das ist ja, dieses Muster sieht man ja oft. Ich hätte gesagt, das ist eine Funktion von Reifegrad. Dass du in dem Moment, wo du sagst, okay, ich kann noch mehr Traction gewinnen, indem ich einfach meine Plattform noch relevanter für eine noch größere Anzahl an Nutzern mache, dass ich in dem Fall mich natürlich nicht verzettel, indem ich dann Produkte reinbringe, die insbesondere auch noch zur Konkurrenz meiner werbetreibenden Kunden steht. Das könnte man ja so sagen, das ist genauso, warum es jetzt irgendwie die Google-Projekte, die zum Beispiel ja auch, also warum ist Google Flights erst so spät entstanden, obwohl sie ja eigentlich Google Flights schon vor, rein technisch, auch schon vor 5 oder 8 Jahren hätten machen können. So. Genauso wie die Google Hotel Strukturen, ne? Was ja so was ja eine halbwegs öffentliche Information, dass natürlich auch einer der größten Spender auf Google Unternehmen wie die Priceline Group sind, und dann können sie sich auch überlegen, ne? Wo verdienen sie eigentlich im Grunde den größten nachhaltigen Rohertrag. Aber dann in dem Moment, wo diese Pools stagnieren, kommen doch dann Eigenmarken ähnliche Produkte nach. Egal, ob das jetzt Serviceprodukte wie bei Google zum Beispiel sind. Ähnliche sieht man ja auch bei Check24, wo sie dann immer mehr vom Vermittler zum Veranstalter zum Makler geworden sind, bis sie dann noch weiter tiefer integrieren. Und genauso hätte ich auch bei Amazon auch gesagt, die Eigenmarken finden ja auch nur dort statt, wo die Durchdringung in einer Produktkategorie schon so hoch ist, dass es für die überhaupt profitabel ist, Eigenmarken unterschiedlich. Die haben ja mittlerweile nicht nur ein Eigenmarkensegment, sondern praktisch für jede Preis- und Servicekategorie differenzierte Eigenmarken. Ja. Also ich wollte aber nur sagen, du glaubst auch nicht daran, dass das dabei bleibt, dass die Chinesen dauerhaft auf Eigenmarken verzichten werden. Das ist auch eine Frage der Zeit.
Ja, ich weiß, also angeblich ist die Philosophie dahinter, dass sie sagen, wir wollen unseren Anbietern keine Konkurrenz machen und konzentrieren uns auf letztendlich die Services drumherum.
Und wie lange halten solche Philosophien, wenn das Geschäftsmodell an Wachstumsgrenzen kommt?
Ja, wir werden sehen.
Und ein letztes Beispiel, Real Estate auf Google, ne? Die älteste Plattform, die wir im digitalen Marketing kennen. AdWords versus den organischen Index. Das war doch nur eine Frage der Zeit, wann organisches Real Estate, also alles, was ich an natürlichen Suchtreffern noch sehen kann, dass das in dem Moment, wo die Durchdringung da war, also da redet auch keiner mehr von Customer Experience, kann auch keiner sagen, dass irgendwie nur bezahlte Ads die bessere Customer Experience in jedem Fall generieren, sondern wenn das Geschäftsmodell einfach dann in die Nähe einer Saturierung kommt, ist doch klar, dass dann einfach...
Dann steigt der Druck, ne? Und da gebe ich dir komplett recht, das wird sich auch in Alibaba in dem Moment, wenn es wirklich an Stagnation, also zurzeit ist das ja weit davon entfernt zu stagnieren, ne, muss man auch sagen, aber wahrscheinlich wird es so sein, wenn man da an Grenzen stößt, dann werden solche Prinzipien über Bord geworfen, zumal, das muss man auch sagen, eigentlich war ja immer so die reine Lehre, man ist entweder Intermediär, ne, oder man ist Anbieter, auf einem Marktplatz.
Ja, du bist auf einer Seite einer
Wertschöpfungskette. Aber du bist sozusagen, ja. Also das wäre ja so, als ob jetzt eine Börse sagen würde, ich bin übrigens also der größte Anbieter von Finanzprodukten auf einer Börse, ist sozusagen die Börse Frankfurt oder die Börse New York. Das ist ja eigentlich, man hätte ja eigentlich immer gedacht, eigentlich kann man nicht auf unterschiedlichen Seiten sein. Aber ich meine, Amazon zeigt ja, dass man das relativ straflos sein kann, wenn man gleichzeitig die wertvollste oder zweitwertvollste Firma der Welt wird, mit einer letztendlich Geschäftspolitik, die so ein bisschen kontraintuitiv ist, wenn man sozusagen an diese, ich muss mich eigentlich auf einer Seite eines solchen Geschäftsmodells
positionieren. Aber ich finde, das ist eine ganz gute Erkenntnis, dass diese Seitenlogik, also du bist entweder Buyer oder Seller, du bist entweder Publisher oder Advertiser, dass diese Welten durchaus vermischen. Das bringt uns praktisch, wie als ob wir es geplant hätten, als Überleitung zum dritten Thema, Google und Google Jobs. Finde ich gerade für das Thema, auf welcher Seite stehst du eigentlich?
Ja,
auch sehr spannend. Weil ja auch Classifieds sind ja durchaus zahlende Kunden auf Marketing-Plattformen. Magst du mal kurz erzählen, was da passiert ist, Florian?
Ja, also was ganz spannend ist, ähnlich wie du es ja auch schon bei den Flights jetzt erwähnt hast, gibt es jetzt eben Google Jobs, wo eben Google
ein Eigenprodukt
von ein eigenes Produkt anbietet, wo sie eben direkt ganz oben natürlich, wie sich das
ja, das ist eben nicht natürlich,
ne? gehört. Ja, genau, da kommen wir gleich nochmal zu, ob das natürlich ist oder nicht, eben direkt Jobs anbieten oder nicht anbieten, sondern anzeigen. Das heißt, das, was jetzt vorher einen Stepstone oder andere Monster ist, glaube ich, nicht mehr so relevant, aber Indeed und solche Plattformen, was die eben letztendlich geleistet haben und auch natürlich sehr stark von organischem Suchtraffic profitiert haben, die rücken jetzt eben so ein bisschen weiter runter, ne? Den ganzen Suchergebnissen und jeder, der das mal selbst betrieben hat, weiß ja, was passiert, wenn man in den Suchergebnissen oder in der, sozusagen weiter runterrückt, dann bekommt man natürlich deutlich weniger Traffic und das ist jetzt letzte Woche in Deutschland ausgerollt worden.
Entschuldigung, Flo, nur für, um die Dimension deutlich zu machen, also die Updates in der Vergangenheit, ne, also wenn man ein bisschen runterrückt oder weniger Traffic kommt, das hat ja auch dazu geführt, dass diverse Unternehmen ihre Lichter ausgemacht haben.
Ja,
also absolut, die ganzen, da kann man drüber streiten, ob das Geschäftsmodell irgendwie nachhaltig aufgesetzt war, wenn es nur auf organischen Traffic angewiesen war, aber die letzten Wellen, also diverse Wellen an Updates haben ja auch durchaus dazu geführt, dass in dem Moment, wo der Index sich ändert, Unternehmen aus dem Geschäft rausgegeben.
Absolut. Preisvergleicher ist sicherlich das größte, also eines der prominentesten Beispiele, wo er eigentlich nur ein Idealo so aus der ersten Welle überlebt hat, aber da gibt es diverse Beispiele, wenn organischer Traffic wegfällt oder vom Anteil relevant zurückgeht, dass dann auf einmal sozusagen das Marketingmix in sich nicht mehr letztendlich tragfähig ist.
Genau.
Und jetzt ist die Frage, was passieren wird. Ne? Also ich glaube, die Traffic-Auswirkungen werden wir wahrscheinlich erst so ein bisschen später sehen. Also die Unternehmen sehen die wahrscheinlich jetzt so schon. Aber sozusagen, also mich würde es sehr wundern, wenn jetzt beispielsweise ein Stepstone da nicht dramatisch drunter leidet. Ne? Also weil nach meinem Verständnis ist es schon so, dass Stepstone einen wesentlichen Teil organisch bezogen hat, ne, über die Suchergebnisse und da muss der Anteil relevant runtergehen.
Ja, zumindest den profitablen Teil.
Genau. Eher, so. Und klar, wenn die natürlich weniger Traffic haben, dann erstmal die Kunden zahlen ja dort fixe Gebühren, ne, für das Einstellen von Anzeigen, aber natürlich korreliert das ein Stück weit auch damit oder ist damit zu rechtfertigen, wie viel Leads du jetzt eben auch generierst auf gewisse Anzeigen und wenn das systematisch nach unten geht, dann wird es mit einer gewissen Zeitverzögerung, weil Personalabteilungen vielleicht auch nicht immer so schnell reagieren, aber wenn die merken, da kommen einfach deutlich weniger Kandidaten, dann sinkt natürlich die Preisbereitschaft.
Das ist ja genau das Marktplatzmodell in dem Moment, wo die eine Seite dann substanziell eingeschränkt wird, dann funktioniert das zumindest schlecht bis gar nicht.
Und
ich finde das deshalb bemerkenswert, weil wir auch ähnlich zu der Diskussion, die wir mit Booking.com hatten, das sind diese Classifieds sind nach meinem Verständnis nicht so richtige Destination Sites. Also die Abhängigkeit von Suchtraffic ist dort höher als bei den Destination Sites. Also Destination Sites sind Seiten, wo der Nutzer, also Amazon zum Beispiel ist eine Destination Site für Produkte, Booking eine Destination Seite für Hotels etc. Also jede, also haben sich ja ein paar Airbnb für
Stepstone ist zumindest wohl in Deutschland, hat schon so den gewissen Charakter einer Destination-Site.
Ne? Meine These wäre, du kannst keine Destination sein, wenn deine Suchfrequenz nur einmal alle 24 Monate...
Ja, und das spricht natürlich
so ein bisschen dagegen. Wenn du deinen Job öfters als 24... Also, ich will jetzt kein Urteil machen, aber Jobs haben halt nicht so eine hohe Suchfrequenz in deiner eigenen Customer Experience wie der Bezug von Produkten. Oder.
Und das ist, glaube ich, nochmal so eine Kernerkenntnis, ne? Wenn du halt nicht ausreichend Touchpoints hast mit Nutzern, die irgendwie sinnvoll mit deinem Geschäftsmodell im Zusammenhang stehen. Und das, wie soll das jetzt hier sein, wenn du nur alle paar Monate einen neuen Job oder alle paar Jahre einen neuen Job brauchst? Ja. ist es halt sehr schwer, letztendlich als Stepstone relevante Touchpoints auch in der Zwischenzeit zu erzeugen. Und insofern gebe ich dir recht, also es spricht sehr, sehr viel dafür, dass selbst wenn Stepstone hier in Deutschland eine sehr gute Stellung hat, es ist natürlich trotzdem sehr schwer für die on top of mind zu bleiben bei Nutzern und dementsprechend ist wahrscheinlich der Anteil des Suchtraffics höher, als das beispielsweise bei einem Booking.com der Fall ist.
Das Besondere, was dort passiert ist, finde ich, dass Google seine Reichweite so verändert hat, nicht seine Reichweite verändert, Google seine Suchergebnisse so anders darstellt, dass sie selbst mit dem Produkt, was noch keine Traction hatte, von 0 auf 100 eine Riesensichtbarkeit haben. Ja. Und die anderen Anbieter, die sich diesen Markt lange aufgebaut haben, von heute auf morgen auf die hinteren Plätze, also auf jeden Fall hinter Google geschoben werden. So. Das zeigt einfach deutlich, wie groß diese Marktmacht ist. Auf der anderen Seite zeigt das auch, dass Plattformen keine, also du sagtest gerade selbst, auf welcher Seite stehen die eigentlich, keine dauerhaften Freundschaften da aufmachen können, also aufrechterhalten können. Ich glaube, das ist mehr als eine Frenemy-Beziehung. Ich glaube, das ist dann wirklich ein Wettbewerber. Meine Vermutung ist auch eher, dass das gar kein Move ist, der jetzt unbedingt gegen die Stepstones geht, sondern dass das eher ein Aufmunitionieren gegen die Welt von LinkedIn ist. Weil im Grunde sind ja diese Geschäftsmodelle, also Classified Plus, also wenn Classified in so eine Art Subscription-ähnliches Modell übergehen kann, die sind ja dann nochmal vom Ertrag pro Nutzer deutlich attraktiver als diese rein suchorientierten Geschäftsmodelle. Ne? Also sind beides, sie haben auf hohem Niveau, aber meine Vermutung wäre, dass das der Anfang eines Einstieges ist, die Produkte zu countern, die aus einer LinkedIn-Welt kommen können, die praktisch aufgrund ihrer Natur des Netzwerkes destiniert sind, Recurring Revenue zu generieren, die ja dann halt auch. Und das sind genau diese Revenues, die ja in die Schlacht geführt werden können in dem Moment, wo sich Google und LinkedIn irgendwo
begegnen. Also ich bin mal gespannt, was da passiert, ne? Aber ich würde sehr vermuten, dass die Stepstones dieser Welt, weil es gab jetzt auch gerade diese 500 Millionen Schadensersatzklage von Idealo gegen Google, wo auch jetzt ich sehr gespannt bin, was da rauskommen wird.
Bis jetzt war es ja immer so, dass wenn einer in Deutschland gegen Google was machen konnte, dass die schon irgendwie aus dem Hause Springer kamen.
Ne? Ja, absolut, weil die natürlich auch Springer im Verhältnis zu vielen anderen natürlich sehr wehrhaft ist, ne? Und insofern würde ich
auch Einfluss auf die Politik hat.
Auch Einfluss auf die Politik hat und natürlich Einfluss auf die öffentliche Wahrnehmung hat. Insofern würde es mich wundern, wenn Stepstone hierauf nicht reagiert und sagt, letztendlich wird hier Marktbeherrschungsstellung ausgenutzt. Eigentlich müsste Google, wenn sie schon so ein Jobprodukt anbieten, ne? Above sozusagen den organischen Suchergebnissen, dann müsste eigentlich dort auch allen anderen Spielern, die eben mit Jobs zu tun haben, die Möglichkeit gegeben werden, nach einem halbwegs klaren Prinzip oder nach einer halbwegs klaren Mechanik dort auch eben präsent zu sein. Ne? So, und da finde ich, spricht auch eine Menge für, dass das eigentlich so sein sollte. Aber wie gesagt, wir werden sehen und Google wird das sicherlich nicht freiwillig werden die das sicherlich nicht anbieten. Also insofern, ja, bin ich mal gespannt. Aber es gibt ja durchaus in der EU oder auf EU-Ebene einige, die das sehr kritisch beäugen, was da passiert. Und mich würde es sehr wundern, wenn die jetzt in dieser Situation nicht auf den Plan kommen. Andererseits muss man natürlich sagen, Google verhält sich da bislang sehr rational. Also eine Strafe an sich empfinden die jetzt ja nicht als besonders dramatisch, solange sozusagen der Gross Profit, der damit erwirtschaftet wird, höher ist als die Strafe. Und insofern muss man sich, glaube ich, schon, wenn man dann solche Strafen verhängt und selbst eine 500-Millionen-Klage jetzt von einem Idealo, das macht jetzt natürlich für Google keinen riesen Unterschied. Ne? So, und ich denke, die Jobs-Kategorie ist eine der größten Classifieds-Kategorien insgesamt. Also insofern täte wahrscheinlich die Politik oder diejenigen, die dagegen jetzt hoffentlich oder gegebenenfalls vorgehen, täten schon gut dran, sozusagen Strafen in einem Ausmaß sich auszudenken, die jetzt wirklich wehtun. Ne? Und ich glaube, dass...
Glaubst du, dass wir das noch erleben werden? Also eine Strafe werden wir erleben, aber das wirklich im Sinne einer echten Deregulierung...
Ich hoffe und ich glaube, was glaube ich auch nochmal ganz klar sein muss, und das ist auch häufig immer, weil dann heißt es ja immer sozusagen auch aus sozusagen aus den USA, das ist irgendwie die innovationsfeindliche Einstellung der Europäer. Ne?
Typisch,
so,
ja.
So und ich glaube, was da nochmal ganz wichtig ist, das hat eigentlich mit Europa, USA nur am Rande was zu tun. Mhm. Ne? Es, viele der Plattformunternehmen sitzen in den USA, deswegen sieht es so aus, dass es jetzt sozusagen USA gegen Europa wäre, aber ehrlicherweise ist es ja gar nicht USA gegen Europa, sondern es sind einige Tech-Plattformen, ne, die auch in den USA keine Steuer bezahlen, gegen sozusagen alle anderen Unternehmen, die ja auch zum Teil in den USA sitzen. Also ich meine, darunter leiden ja auch USA, was ich jetzt, ein Indeed ist ein japanisches Unternehmen oder gehört zu Recruit, also ja, aber diverse US-Job-Plattformen leiden unter diesem Produkt ja genauso. Ne? Also insofern ist es jetzt keine Europa versus USA innovationsfeindlich versus nicht innovationsfeindlich, sondern es ist einfach man muss eben schon sagen, das eigentlich Innovationsfeindliche ist ja quasi das Ausnutzen von marktbeherrschenden Stellungen, weil es dann eben keine Innovation mehr in gewissen Märkten geben wird. Ja. Ne? Und wenn man eben auch sieht, wie wir jetzt irgendwie investieren, aber auch andere, da ist mittlerweile eben sozusagen die Plattformsicherheit oder der Plattformausblick ist mittlerweile, wenn nicht das, eines der relevantesten Entscheidungskriterien bei dem ganzen Prozess. Und sowas zeigt ja wieder letztendlich, warum auch diese Angst sehr berechtigt ist. Und das führt dann eben dazu, dass zumindest jetzt mal kein Venture Capital in jobnahe Modelle fließen wird. Ne? Und da kann man sagen, ja gut, ist nicht so schlimm, haben wir jetzt Google Jobs und diverse andere. Aber das ist natürlich eigentlich nicht die Innovation, nicht die Idee eines funktionierenden Marktes.
Ja, auf jeden Fall wird trotzdem noch Mittel reinfließen, aber sie werden auf jeden Fall mit schlechteren Bewertungen zu kämpfen haben und damit Absolut. Auch die Größe der Innovationssprünge dann nicht entsprechend groß
sein. Du siehst ja sozusagen, wie schwer es mittlerweile ist für AdTech Geld zu bekommen von irgendwelchen Investoren, weil letztendlich klar ist, alles, was du da irgendwie tust, wenn es halbwegs relevant wird, ne, dann wird es im Prinzip jetzt nicht immer aus Böswilligkeit, aber es wird halt einfach letztendlich platt gemacht. Ne, so und das kann man eigentlich auf Dauer nicht wollen.
Unser letztes Thema ist eine News, die du selbst gemacht hast, finde ich.
Echt?
Die im sehr schönen Podcast, im Mallorca-Podcast
Ibiza.
Der im Ibiza/Mallorca-Podcast mit Philipp. Da war eine der Headlines, die aus dem Podcast rausgegriffen wurde. Heinemann sagt, ohne Direct-to-Consumer-Geschäft kein datengetriebenes Marketing möglich. Mhm. Wir haben jetzt im Vorgespräch ein bisschen darüber gesprochen. Ich fand den Podcast total super. Mhm. Wenn man ihn ganz hört, dann weiß man auch genau, was gemeint war. Die Headline hätte man auch so interpretieren können, wenn ich jetzt Mineralwasser oder eine Brauerei, Mineralwasser-Anbieter bin oder eine Brauerei, dann okay, ich werde sehr wahrscheinlich kein eigenes Direct-to-Consumer-Geschäft aufbauen, also lasse ich das mit datengetriebenen Marketing gleich ganz. Mhm. So, mir war schon klar, dass du das so nicht gemeint haben kannst. Mhm. Erzähl doch mal kurz, wie es dazu kommen konnte.
Mhm. dazu kommt. Also ich meine, dass jeder, der im Marketing unterwegs ist, auf der Performance-Marketing-orientierteren Seite, jetzt in Startups oder Booking oder sowas, und aber auch so ein bisschen die traditionelle Brand-Advertiser-Welt kennt, dem fällt ja auf, das sind zwei unterschiedliche Welten und zwei unterschiedliche Denkschulen dahinter. Ja. Und man fragt sich natürlich schon, wie kann das eigentlich sein? Wieso ist da so wenig letztendlich auch Angleichen der Denkschulen untereinander. Und wieso ist das so, dass sozusagen auf der einen Seite du irgendwelche Zalandos und About Yous hast, die letztendlich aus dem Digitalmarketing kommend versuchen, alles zu attribuieren und auf Einzelkundenebene zu sehen. Und dass das eben bei sehr professionellen Marketingorganisationen wie Procter und Gamble oder so eben diese Vorstellung auf Einzelnutzerebene nicht so richtig da ist, man nicht immer sich in der Werbebeurteilung immer noch sehr stark auf Marktforschungsebene bewegt und so weiter. Und die Verhaltensänderungen in dem Bereich gar nicht so groß sind. Ne? Da wird zwar stärker digital gebucht als noch vor 10 Jahren, ganz klar. Ja,
aber mehr aufgrund der Reichweiten und Nutzerverhalten und so. Aber vielleicht muss man das nochmal sagen, was halt so diesen FMCGler, um jetzt mal Procter als Beispiel rauszunehmen, versus in dem Direct-to-Consumer. Also Nummer ein haben die FMCGler, wenn sie relevant groß sind, vor allen Dingen eins, was sie anders macht, sie haben sehr wahrscheinlich Distribution. Mhm. Ne? Sie finden schon im Regal statt. Mhm. Und um dann Distribution noch weiter durch Absätze zu fördern, dann packen sie Reichweite drauf, haben verhältnismäßig wenig Streuverluste, weil der Point of Sale sehr wahrscheinlich mit ihren Produkten versorgt ist. Und das war ja das alte, Marketing bis Absatzmodell. Damit sind ja große Brands groß geworden, ne? Durch Massenmedien, TV und Print und durch Distribution, also Regalmeter. Das war so. Und die Direct-to-Consumer-Welt, also insbesondere im Jahr 2019, funktioniert ja ganz anders. Die läuft über Versteigerungsmechanismen und muss deshalb sehr genau und sehr effizient seine Gebotsbestimmungen noch, die ROI-Bestimmungen irgendwie
genau,
auf einer granularen Ebene
machen. Man ist ja letztendlich nicht in irgendwelchen Regalen präsent, sondern man muss es halt schaffen, irgendwie in der Aufmerksamkeit, der digitalen Aufmerksamkeitsökonomie irgendwie Aufmerksamkeit auf die eigenen Produkte zu lenken, über Facebook, über Instagram und so weiter. Naja, und letztendlich ist die These nur die gewesen, dass eigentlich erst dann Verhaltensänderungen bei Marketingabteilungen substanziellerer Natur erst dann einsetzen, wenn die eben merken, wie ist es eigentlich, Produkte direkt an den Konsumenten digital zu verkaufen, ne? Indem ich wirklich die komplette User Journey auf Einzelkunden oder auf Einzelnutzer und dann hoffentlich Kundenebene wirklich durchtracke über mehrere digitale Touchpoints und dann kommt zum finalen hoffentlich Touchpoint, wo dann der Kunde kauft. So, und mir ist eigentlich aufgefallen, dass erst dann wirklich ernsthaft darüber nachgedacht wird, wie kann ich eigentlich auch so eine Branding-Welt über Micro-Conversions und so weiter besser erfassen und besser messen, auf Einzelnutzerebene und eben nicht mehr auf Marfo-Ebene und auch sehr zeitnah, dass dieser Gedankenprozess eigentlich erst dann ernsthaft einsetzt, wenn man einmal eine Direct-to-Consumer-Marketing-Welt wirklich für sich erfahren hat. Weil dann merkt man im Prinzip, boah, ist ja schon cool, was man so als so ein Zalando oder ein About You oder ein Casper oder sowas, was man im Prinzip, wenn man primär digitale Customer-Journeys hat, was man dann eigentlich alles sozusagen sehen, beeinflussen und optimieren kann.
Ja.
Und meine These war im Prinzip die, dass sozusagen das Annähern an diese Gedankenwelt, die ich jetzt erstmal für etwas Positives halte, ne, dass die eigentlich erst dann richtig einsetzt, wenn man, wie gesagt, einmal so eine Erfahrung gemacht hat. Und deswegen würde ich halt jedem FMCGler, oder das war so ein bisschen die daraus folgende Logik, jedem FMCGler empfehlen, selbst wenn er weiß, auch für die nächsten paar Jahre wird sozusagen eine Third-Party-Retail-Distribution weiterhin die relevanteste sein, trotzdem eben in Direct-to-Consumer zu investieren, weil das vermutlich dazu führen wird und nach meiner Überzeugung dazu führen wird, dass die Marketing-Denkschulen sich ein Stück weit angleichen werden.
Ja.
Und zwar in einer positiven Sichtweise, positiven Art und Weise.
Ich verstehe das. Ich glaube, dass meine These wäre, der Weg ist zu lang. Du denkst sehr stark an einen unternehmerischen Veränderungsprozess. In meiner Realität sind Marketingleute selten Gesellschafter und haben schon einen Einfluss auf Geschäftsmodelle, aber die Neuentwicklung eines Geschäftsmodells oder auch die Konsequenz, mit der ein neues Geschäftsmodell, wo ein Direct-to-Consumer-Ansatz mit drin ist, so lange dauern oder dauern würde und auch mit so vielen Irrwegen behaftet. Also guck dir einfach mal an, wie oft solche Geschäftsmodelle einfach gar nicht mit intrinsischen Fähigkeiten und Ressourcen gemacht wird, sondern im Grunde als outgesourcedes Projekt von großen Beratungsgesellschaften als digitales Venture irgendwie betrieben werden, wo man sich dann überlegen kann, wie hoch ist eigentlich der Rückfluss an Know-how und Wissenskapital dann wieder in die Kernorganisation. Also ich will nicht sagen, dass das alles schlecht ist. Ich will nur sagen, es dauert sehr, sehr lange dafür, dass ich heute schon die Situation habe, dass ich mir ausrechnen kann, wann ich meinen letzten relevanten Fernsehkontakt irgendwie in einer Zielgröße begrüßen kann. Also ich glaube, die Versteigerungsökonomie für alles, was auch Upper-Funnel-Maßnahmen sind, die halt ein FMCGler überprofessional stark braucht, die kann nicht so lange warten, bis sie ein Direct-to-Consumer-Geschäftsmodell aufgebaut haben. Und manche Geschäftsmodelle, wie zum Beispiel das Beispiel aus Mineralwasser und Bier, da fällt es mir echt schwer, weil Wasser vielleicht so ein Britta-Klon mit Subscription-Modell, aber das ist dann wirklich sehr weit vom ursprünglichen Mineralwasserbrunnen. Ne? So und deshalb glaube ich, dass wenn man Conversion nicht nur in echter Direct-to-Consumer, also letzte Meile Abschluss und vor allen Dingen Nachkauf wäre ja noch genauso relevant, sondern indem man auch Micro-Conversion einfach nur, du hast recht, es bleibt dann eine Hypothese, dass man sagt, okay, je tiefer ich in der Customer Journey gekommen bin, ich habe hier Kontakte, die das Verhalten von Konsumenten sehr wahrscheinlich in den richtigen Weg des Kaufentscheidungstrichters irgendwie geführt haben, aber dass ich diese Verhaltensdaten der Konsumenten in dem Fall, trotzdem noch in meine Marketingbewertung mit einfließen lassen kann. Weil viele sagen ja dann entweder oder. Ne? Also entweder ich bleibe mal in einer alten Paradigmenwelt, wo Economies of Scale, Mediaagenturen und diese panelbasierte Werbewirkungswelt stattfindet. Oder wenn sie Direct-to-Consumer können, machen sie dann die Precision-Marketing oder früher haben wir Performance-Marketing-Welt gemacht. So, aber ich glaube, dass es einen großen Pool an Marketingbudget gibt, der darauf wartet, effizient verteilt zu werden, indem diese ganzen Näherungen, die mir diese verhaltensbasierten Indikatoren, also damit meine ich Touchpoints, echte Kontakte, echte Viewlängen, die Qualifizierung von Visits, die Nähe bis zum Lead, ne? Also auch die Lead-Generierung, Content-Nutzung, Produkt-Nutzung, dass das total relevant ist, weil was ja auch meiner Ansicht nach wichtig ist, dass weiterhin noch Bedarfsweckung getrieben wird. Mhm. Weil auch wenn ich dann später alles wenn ich FMCGler bin, wenn ich dann immer mehr über Amazon und Rewe verkaufe, ich muss ja trotzdem noch Nachfrage generieren. Das ist ja trotzdem noch wichtig, dass halt meine Brand durch den Amazon-Suchschlitz durchkommt oder bei Rewe. Oder wenn zwei Produkte gleichwertig, also die Eigenmarke und meine Marke stattfinden, dass der Konsument trotzdem noch von mir weiß, welche Attribute ich mit habe.
Ja, gebe ich dir komplett recht. Ich glaube erstmal in einer Hinsicht, der Upper Funnel auf jeden Fall. Ne? Also ich glaube, das ist auch eine Illusion des Performance-Marketeers, dass man nur mit Lower Funnel relevantes Marketing
ist. Entschuldigung, nicht nur des Performance-Marketeers. Ja. Die andere Illusion ist, dass des klassischen Brand-Marketeers ist, dass wenn er die letzte Meile Conversion nicht hat, dass er überhaupt kein datengetriebenes
ist. Ja, das stimmt.
Und das war das Missverständnis, was ich gerne vermeiden wollte.
Absolut. Nee. Und da gebe ich dir komplett recht. Also ich glaube, auf der rationalen Ebene 100% Haken dran. Womit ich nur erfahrungsgemäß Probleme habe, ist, ich bin mir nicht so sicher, weil du bewegst dich dann eben bei einer harten Conversion, ist sozusagen, da verlierst du diesen Hypothesencharakter.
Und es gibt ja jede Menge Beharrungskräfte für die alte Schule und jede Menge Interessenskonflikte an der alten Schule festzuhalten.
Und ich glaube, die Problematik daran ist, und ich glaube, das sieht man in vielen Marketingabteilungen, ist, dass diese Beharrungskräfte, solange du dich auf Hypothesenebene bewegst, doch sehr stark sind und das war eben sozusagen mein Argument, dass ich gesagt habe, wenn du rational argumentierst und rational drauf guckst, hast du 100%ig recht. Also man kann auch mit Micro-Conversions arbeiten und so weiter. Ich habe eben nur in meinen bisherigen Interaktionen festgestellt, dass diese Hypothesenebene auf Basis von Micro-Conversions häufig nicht ausreicht, um die Beharrungskräfte zu durchbrechen. Hast du total
recht. Ist auch in meiner Welt so.
Und das ist eben, und deswegen plädiere ich eben so stark für irgendeinen Direct-to-Consumer mit Hard-Conversion-Angle.
Ja.
Nicht, weil man das inhaltlich unbedingt bräuchte, sondern weil nur dann die Beharrungskräfte durchbrochen werden können. Wenn du jetzt einen CMO hättest oder einen Geschäftsführer oder sonst irgendwas, der sagt, ich möchte das gerne so haben, diese Denke, das ist sozusagen, und mir ist bewusst, dass wegen indirekter Distribution wir uns eher in einem Hypothesen-Micro-Conversion-Kosmos bewegen, das ist mir aber egal, ich will so nah, wie es geht, an so eine Vorstellung, das bitte machen, dann hätten wir das Problem nicht.
Ich glaube, also verstehe ich, ich würde nur sagen, was ist der wahrscheinlich erfolgreiche Weg, das ist ja total wichtig für dieses Marketing-Transformationsthema, der Weg, das Geschäftsmodell nochmal zu ergänzen, der ist auf jeden Fall hilfreich, gibt es ja auch mal, man könnte ja auch sagen, wie groß ist eigentlich der Informations-, also der Wissensgewinn für die Marketingorganisation zum Beispiel für Mercedes durch, wie heißt jetzt MyTaxi, wie heißt jetzt die neue Gruppe? Na, die mit dem neuen Namen. Drive
Now? Nein. Nee. Share Now.
Nein, das sind die anderen.
Share This?
Nein, die heißen, die sich umgebracht haben. Also MyTaxi, also man kann in der Vergangenheit sagen, früher hießen sie MyTaxi.
Ja.
Das ist ein Direct-to-Consumer-Modell. Ich kann jetzt von außen in der Mercedes-Organisation nicht erkennen, dass die Gewinnung von Probefahrten jetzt schon wirklich das ist aber Car2Go. Ich meinte MyTaxi. Der Herr Doktor hat seine App aufgemacht. Wenn du jetzt den Flugmodus rausmachst, dann ist unser ganzer Podcast kaputt. So, also das sollte nur ein Beispiel sein. Die haben Direct-to-Consumer-Geschäftsmodelle. Trotzdem hat Mercedes immer noch seine Händler und immer noch die Herausforderung, dass die letzte Meile bei der Probefahrt durch einen Händler besetzt wird. Mhm. Etwas, was zum Beispiel Volvo meines Wissens nach gerade aufbricht durch das Abo-Modell. So, also es gibt diese Beispiele schon. Sie dauern halt nur eine Weile. Mhm. So, umgekehrt gibt es ja auch jetzt zum Beispiel beim FMCG-Lab wie L'Oreal, die ja schon seit Jahren, sicherlich aufgrund ihrer Asien-Erfahrung, seit Jahren Jahren ganz von oben das Credo haben, dass sie sich eine Beauty-Tech-Company, dass sie eine Beauty-Tech-Company werden und sehr stark da diesen Paradigmenwechsel von oben nach unten durchgetragen werden. Ich glaube, meine Befürchtung ist, dass die Risikobereitschaft an Geschäftsmodellen zu optimieren, wenn es dir jetzt nicht so, also wenn du so eine Durchschnittsmarktpositionierung hast, dass die Risikobereitschaft, also auch gerade mit dem gegebenen Know-how oder Zugriff auf digitales Marketing-Know-how, dass das relativ hoch ist. Deshalb hätte ich eher gesagt, dass es sehr stark eher durch so eine organische Iteration möglich sein sollte, weil du dadurch ja im Grunde schon geringere Hürden hast und schneller ins Lernen kommst. Mhm. Und du brauchst auch keine 100-köpfige Beratertruppe, die dir ein eigenes Geschäftsmodell irgendwie aufbaut. Und viele der Dinge kannst du ja schon sehr stark mit eigentlich minimalinvasiven Analytics-Themen, also zumindest schrittweise verbessern. Mhm. Ne? So, also gerade zum Beispiel, es gibt keinen Grund, warum sich ein FMCG-Dealer nicht seine Bounce-Raten auf seinen Instanzen angucken kann. Ne? Also warum man nicht tiefer gelegtes Tracking in die einzelnen Medien einbauen kann und praktisch qualifizierte Visits höher gewichtet als Visits, die keinen Erfolg haben. Mhm. So, und ich glaube, dass eigene Datenkompetenz und eigene Daten- und Technologiekompetenz ist etwas, was man auch ohne die Veränderung des Geschäftsmodells irgendwie herbeiführen kann.
Absolut.
Aber du hast recht, der Impact, also die Veränderung, das ist ja klar, harte Evidenz, wie im Direct-to-Consumer-Geschäft möglich, ist nicht so stark wie eine wenig wahrscheinlich hilfreiche Hypothese der Panelwelt, der aggregierten Panelwelt, gegen eine etwas bessere oder vielleicht deutlich bessere, aber auch nicht deterministisch abgeschlossene These des Behavioral Trackings in den Medien. Ja, ich bin gespannt.
Wann sich da wie, in welcher Form was tut.
Ja. Hättest du eine These? Wir haben ja schon in dem D3Con Podcast drüber gesprochen, was der wahrscheinliche Weg ist. Also wird das erst passieren in dem Moment, wo analoge Medien mehr oder weniger bedeutungslos geworden sind, dass also man das Umdenken triggert? Oder
allerspätestens dann, glaube ich, wenn die FMCGler unter ihrem mangelnden, also wenn der Margenverlust der FMCGler, der relativ unvermeidlich ist, ne? Also wenn, ich meine, Amazon wird ihre Marge auffressen, aber auch ein Walmart, ein Target, ein Edeka und ein Rewe, die ja letztendlich auch nichts anderes sind als Plattformen. Ich meine, es deutet sich ja jetzt schon an, dass FMCGler, die Wahrscheinlichkeit, dass die jetzt in 10 Jahren so besser dastehen als heute, ist, wenn sie nichts tun, relativ gering. Und ich bin mir sehr sicher, dass das letztendlich dazu führen wird, dass irgendwann die Sichtweise oder die Bereitschaft, grundsätzlich ja über solche Dinge nachzudenken, aufgrund dessen dann steigen wird. Und ich glaube, das zeigt ja die Erfahrung, Transformation hat eigentlich erst dann eine realistische Chance gegen die Beharrungskräfte, wenn der Leidensdruck eine gewisse Größenordnung erreicht oder du handelnde Personen hast im Unternehmen, die letztendlich komplett handlungsfähig sind und in der Lage sind, durchzugreifen.
Ja.
Also wie jetzt, was ich einem Matthias Döpfner bei einem Springer,
wo
sicherlich Leidensdruck plus Durchgriffsfähigkeit sozusagen zusammenkommen. Und ich meine, wenn du natürlich noch 15% EBIT machst, dann ist die Leidensbereitschaft oder der Leidensdruck nicht so wahnsinnig hoch.
Ja. Ja, wir sagen immer, it's not the fall that hurts, it's when you hit the ground. Ne? Und wenn der Einschlag näher kommt, dann ist es...
Dann wird die Bereitschaft steigen,
genau. Sehr gut. Ein wahnsinnig positives Schlusswort.
So sieht's aus.
Aber spannende Diskussion.
Mhm.
Ich freue mich auf die Fortsetzung.
Genau, und wenn irgendwelche Fragen da sind auf Hörerschaft, sozusagen, die wir mal uns genau anschauen sollten, einfach äußern.
Ja, sehr guter Punkt.
Ja.
Wir packen die E-Mail-Adresse für die Fragen unten in die Shownotes und dann freuen wir uns auf die nächste Folge.
So sieht's aus.
Vielen Dank, Flo.
Ciao, ciao.
Ciao.